was haben die Römer für uns getan? Also zuerst wollte ich ja heute einen Videopodcast machen, dann habe ich mir überlegt, mit der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie interessiert mich nicht. Gehen Sie auf YouTube und geben Sie mal ein, was haben die Römer für uns getan? Und das ist von den Monty Pythons aus dem Leben des Brian eine wunderbare Szene, eine traumhafte Szene, die, was Volksfront zur Befreiung Galileas oder wie die heißen, planen als eine Attacke auf die Römer. Und der John Gies macht so eine aufputschende Rede und schreit hinein, nicht? Also, was haben die Römer für uns jemals getan? Und da sagt einer drauf, das Aquädukt. Was? Was? Ja, das Aquädukt. Jetzt haben wir sauberes Wasser. Und es geht dann immer weiter, also mit Bädern, mit Kanalverlegungen und. Also alles Kulturtechniken. Und schauen Sie sich's an, weil das, bis auf ein paar Übertreibungen, nämlich die allgemeine Krankenversicherung, das Ganze wirklich stimmt. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelisch in Mistelbach in Niederösterreich. Mit dem Palmsonntag gehen wir jetzt hinein in die Karwoche und wir sind ganz auf Jesus konzentriert. Die anderen Typen sind alle eigentlich irgendwie namenlos. Das sind, also jetzt am Palmsonntag sind einfach hier sind nicht viele Leute da, die ganz laut jubeln und schreien und Jesus super und unser neuer König und so weiter und so fort. Und was sind das überhaupt für Leute? Und das ist eine wesentliche Frage und da möchte ich Sie heute ein bisschen dazu einladen, mir zuzuhören, so ein paar Punkte. Also entgegen dem, was wir zunächst einmal glauben, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen, waren nicht alle Juden immer hochreligiös. Auch im heutigen Israel hast du vielleicht 2-4% maximal hochreligiöser Leute. Der Rest sind Durchschnittsbürger, ja, die heute ihren Yom Kippur feiern und das war's dann. Und sie also um den Sabbat da überhaupt nicht scheren, ist halt einfach so. Das heißt, die meisten Leute, die Jesus umgeben haben, waren Mitglieder einer ganz kleinen, religiös ganz hoch interessierten Gruppe. Der Durchschnittsjude auch zur Zeit Jesu war ein Durchschnittsmensch, der irgendwie versucht hat, durchzukommen. Und das ist ihm sehr schwer gefallen. Also, normales Leben eines normalen Menschen. Wo ist er, der normale Mensch? Näher, er ist ein Bauer oder ein Fischer. Also gerade Jesus kommt von ganz vom Norden, vom See Genezareth. Da gibt es viele Fischer, das wissen wir, weil, ja, lesen Sie es einfach durch. Das spielt alles einmal oben da am See Genezareth. Und so ein normaler Mensch, ja, war jetzt politisch nicht so besonders interessiert an sich, war aber unter unglaublichem Druck. Der erste Druck, den der normale Mensch in Israel damals abgekriegt hat, war der Steuerdruck. Nun ist das ein bisschen eine falsche Bezeichnung. Es geht in Wirklichkeit um Mautzahlungen für die Benutzung von Straßen. Es gab schon auch eine Kopfsteuer, die war aber sehr, sehr gering. Also das hat niemanden geschreckt, das war wurscht. Wirklich entscheidend war die Straßenmaut. Jetzt muss man verstehen, dass die Römer selbst eigentlich keine Beamten hatten. Das ganz, ganz wenige Leute. Das ganze riesige römische Reich ist vielleicht von 2.000-3.000 Leuten regiert worden und die mussten sich nun immer logischerweise auf die lokalen Kooperateure verlassen. In Rom wurde jedes Jahr das Steuern-Einheberecht bzw. Mautstraßen-Einheberecht versteigert. Und das haben dann irrsinnig reiche Leute, vielleicht sagt Ihnen der Name Crassus aus, gekauft und die haben aber keine Steuern eingehoben, sondern haben sofort aufgeteilt und weiterverkauft. Also man muss sich das so vorstellen. Ein sehr reicher Römer steigert das Steuereinheberecht für die ganze Provinz Syrien und teilt das dann in die einzelnen sozusagen Bundesländer von Syrien auf. Da ist jetzt auch Israel sozusagen ein Teil und das kauft dann ein ganz, ganz extrem reicher, zum Beispiel jüdischer Adeliger, der aber auch nicht mehr in Israel lebt, sondern der lebt in einer wunderbaren, ultratollen Villa in Rom oder neben Rom und verkauft es wieder weiter. Und was weiß ich, so in die vier Teile, die es damals gegeben hat von Israel, kauft jeder. Das ist dann ein sehr, sehr reicher Jude, der vielleicht schon in Israel lebt oder vielleicht lieber auf Zypern oder in Griechenland oder so, kauft sowas und der verkauft es wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter. Und jeder macht natürlich einen Gewinn. Das heißt, am Schluss war, wenn du irgendwer, keine Ahnung, ein Bauer mit seiner Ernte, mit irgendeinem Wagen von seinem Bauernhof in die nächste Stadt gefahren ist, um das dort zu verkaufen, hat der einen exorbitanten Wegzoll, also eine Maut, zahlen müssen. Und diese sogenannten Zöllner, die im Neuen Testament auch immer wieder auftauchen, ja, die haben also dem Volk sozusagen die Luft abgedrückt. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war natürlich dabei die römische Besatzungsarmee. Diese Besatzungsarmee hat sich ziemlich aufgeführt und es hat unglaublich viele Soldaten gegeben. Das hängt mit der strategischen Lage von Israel zusammen. Das ist einfach diese schmale Landbrücke, die alle gebraucht haben. Wenn du aus dem Libanon-Bereich, syrischen Bereich, heutigen türkischen Bereich, auch aus dem Zweistromland Irak nach Ägypten wolltest und zurück, musstest du durch Israel, weil dort hat es Wasser gegeben, da konnte man der Küstenebene entlang wandern oder mit seiner Karawane unterwegs sein, wie auch immer. Quer durch die Wüste war unglaublich viel anstrengender und vor allen Dingen auch unglaublich viel gefährlicher. Das heißt, dieses kleine, ganz schmale Land war militärstrategisch von einem gigantischen Bedeutung und deswegen haben die Römer dort bis zu 3 Legionen stationiert gehabt, also Massen von Soldaten. Das war natürlich zuerst einmal psychisch sehr, sehr unangenehm. Ist klar, wenn ich dauernd über einen Besatzungssoldaten drüber stolper, ist das nicht gut. Zweitens einmal stehen die ja jenseits des Rechtes. Drittens einmal sind wir in der Antike. Das heißt, antike Armeen hatten ganz, ganz große Probleme. Also die Römer waren auch deswegen so perfekt in ihren Eroberungszügen, weil sie es schon zusammengebracht haben, ihre Armeen überhaupt zu versorgen. Ganz, ganz lange, ganz bekannt vielleicht der 30-jährige Krieg, da lebt die Armee vom Land. Das heißt, die Bauern werden komplett ausgeplündert. Nun, die Römer hatten schon Organisation. Was ihnen aber immer wieder gefehlt hat, war dann die Wagen, die Zugtiere und so weiter und so fort. Und darunter haben die Bauern unglaublich gelitten. Denn es wurden ihnen immer wieder für ein halbes Jahr oder so ihre Wegen und die Ochsen und so weiter und so fort beschlagnahmt. Und das hat natürlich unter Umständen zum Zusammenbruch des Bauernhofs geführt, nicht? Wenn's keine Tiere hast, um den Pflug zu ziehen, wo's durst, ja. Das war etwas ganz Furchtbares. Das zweite ist etwas, was Jesus einmal sagt, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit dir zu gehen, so geh 2 Meilen mit ihm. Versteht kein Mensch, was ist damit gemeint? Ja, es gibt kein Navi. Also man kann nicht das iPhone ausziehen und Google Maps aufrufen. Das heißt, Armeen sind ganz massiv darauf angewiesen, von Ortskundigen irgendwo hingebracht zu werden. Du stehst jetzt in der Küstenebene und fragst dich, gut, wo ist jetzt Jerusalem? Dann schnappst du dir einfach einen Einheimischen und zwingst ihn, als dein Navi ohne Batterien zu arbeiten. Das war offenkundig unglaublich gefürchtet, genauso wie der Postdienst. Der Postdienst konnte bedeuten, dass man dazu gezwungen wird, keine Ahnung, von Jerusalem bis, keine Ahnung, sagen wir Antiochia, irgendeinen Brief für die Römer zu liefern, währenddem die Familie in Geiselhaft genommen wird, was wieder für den Bauern tödlich ist, weil die haben ja nicht den Uropa genommen, sondern die jüngsten, stärksten, wo sie sich darauf verlassen haben können, dass was weitergeht. Und der hat natürlich wieder am Bauernhof gefehlt. Das heißt, die Menschen der Zeit Jesu waren unglaublich bedrückt. Sie haben jetzt versucht, auf ganz viele verschiedene Arten damit umzugehen. Jetzt hat es natürlich die Guerillas gegeben, die sogenannten Sikarier, die Dolchträger, die Dolchmörder, könnte man das heutzutage übersetzen. Das waren so kleine Trupps von, eigentlich auch völlig hoffnungslosen und anscheinend auch äußerst brutalen Typen, die immer gesagt haben, sie kämpfen gegen die Besatzungstruppen. Wie alle diese Guerillaverbände sind sie natürlich dann wieder zum nächsten Bauern gegangen und gesagt, schau, wir sind so toll, wir befreien dich von den Römern, also gib uns jetzt was zum Essen. Das heißt, der durchschnittliche Bauer hat nicht nur an die Römer Steuern gezahlt, sondern auch an die Sikarier, was ganz, ganz, ganz furchtbar war. Diese Aufstände haben auch immer wieder stattgefunden, mit dem immer gleichen katastrophalen Ergebnis, dass natürlich die Hoch-High-Tech-Römische Armee alle diese Aufstände fertig gemacht hat, vielleicht bekannt als den großen jüdischen Krieg mit der Eroberung der Festung Masada am Schluss, wo sich alle umbringen, bevor sie den Römern in die Hand fallen, was vielleicht sogar die weniger schmerzhafte Variante war und der damaligen Kriegsführung bedenkt und was die mit Gefangenen aufgeführt haben. Und es ist immer daneben gegangen, aber nichtsdestotrotz war das eine große, große Belastung für die Menschen. Dann gab es andere, die haben sich total zurückgezogen ins Religiöse. Das ist jetzt eine winzig kleine Gruppe. Okay? Haben Sie vielleicht einmal gehört, Essener, Qumran und was weiß ich was. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, können Sie alles googeln, alles in Wikipedia lesen, manche stimmt sogar. Und das war auch ein Trupp, die haben sich einfach zurückgezogen an den Rand der Wüste oder sogar in die Wüste und haben gesagt, ja, die Welt kann uns am Arsch lecken. Ganz einfach gesagt, da wird nichts mehr, wir warten jetzt nur noch auf den großen Priesterkönig, der einen perfekten Gottesdienst feiern wird und da sind wir glücklich und wir beschäftigen uns überhaupt nicht mehr damit. Ein sicher sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung hat einfach was anderes versucht und das kommt jetzt im Neuen Testament überhaupt nicht vor. Das sind die Leute, die sich einfach angepasst haben. Leid, bitteschön, vielleicht können Sie noch mit irgendeinem Älteren reden aus der Besatzungszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich haben die Leute sich sofort versucht, an die Besatzungstruppen ranzuschmeißen. Es gab ganz viele Besatzungskinder, nachdem, also aus diesem Bereich hier, die Russen oder aus dem Bereich, wo ich aufgewachsen bin, die Amerikaner abgezogen sind und anscheinend haben sich viele hübsche junge Damen auch sehr gerne mit US-amerikanischen Soldaten angefreundet, weil da hat man was zum Essen gekriegt. Ja, das verurteile ich mit Sicherheit nicht. Ich möchte das ganz klar sagen, zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und wenn es wirklich ans Verhungern geht sowieso. Und die haben sich angepasst, nicht? Also überlegen Sie in Wien, die Besatzungstruppen sind da und es entstehen die ersten Jazzlokale. Das heißt, man passt sich auch kulturell an. Aus Ausgrabungen wissen wir, dass sozusagen so das bisschen, was es gegeben hat an jüdischem Mittelstand, also Leute, die nicht jeden Tag ums Überleben kämpfen mussten, die heute halt bisschen gesichert, da waren vielleicht ein Handwerker mit ein paar Sklaven, wo halt schon ein bisschen was weitergegangen ist. Die haben dann sich dann alle Häuser nach römischem Vorbild gebaut und interessanterweise sich auch allesamt irgendeinen entweder griechischen, hellenistischen, römischen Gott in den Garten gestellt. Völlig klar. Also wo sind jetzt diese Christen? Wo ist diese Truppe um Jesu? In der Tat können wir es geschichtlich nicht nachweisen. Die einzige Beleg, dass es diesen Jesus wirklich gegeben hat und vor allen Dingen, was er gemacht hat und geredet hat, ist nun einmal das Neue Testament. Wahrscheinlich ist er in der damaligen Zeit unter Ascher wieder als Spinner gelaufen und hatte eine ganz, ganz kleine Gruppe. Ja, eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die ihm gefolgt sind, die halt ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, dass der Menschensohn kommt, dass das Reich Gottes anbricht. Das ist das Zentrum der Predigt Jesu. Das darf man nicht vergessen. Das Reich Gottes ist ganz, ganz knapp herbeigekommen und die dann halt mit Kreuzigung und Auferstehung verstehen, aha, jetzt bricht es an. In dem Moment, wo Jesus als der Erste der Auferstandenen aus dem Grab auferweckt ist, in dem Moment beginnt jetzt Schritt für Schritt das Reich Gottes. Es war eine ganz kleine Gruppe, bitte. Ja, noch, sagen wir 20, 30 Jahre später, Paulus, schauen Sie sich mal die Paulusbriefe im Neuen Testament an. Wir haben sicher nicht alle erhalten, aber davon abgesehen, wie wenig Gemeinden das groß sind. Eine kleine, kleine Gruppe, die weiß, der Typ da hier aus Nazareth ist der Sohn Gottes. Sie weiß, das Reich Gottes wird kommen. Und sie weiß, und das ist unglaublich spannend, Im Abendmahl sind sie unmittelbar mit dem Sohn Gottes verbunden. Das ist das, was das erste Christentum ist. Und die leben freundlich miteinander und unterstützen sich ganz real, ganz massiv, also in Bezug, dass jeder was zum Essen hat, dass keiner verhungern muss, dass Leute versorgt werden. Das ist es. Das ist das ganz Besondere des Christentums. Ist jetzt nicht, dass das die großreligiöse Bewegung gewesen wäre. Das war es mit Sicherheit nicht, weil sonst hätten sie den Jesus auch viel leichter gefunden, wenn da ganze Massen sich um den lagern. Die Römer wissen am Anfang nicht einmal, wo der überhaupt ist. Deswegen müssen sie den Judas bestechen. Es ist ein Hinweis darauf, wie klein und wie zunächst einmal irrelevant diese Gruppe ist, bis sie heute zur größten Religion überhaupt anwächst. Aber das Entscheidende ist immer der Umgang der Christen miteinander. Die antiken Autoren, die über das Christentum geschrieben haben, wir sind jetzt aber schon im Jahr 200, damit das ganz klar ist, haben überhaupt nicht verstanden, was die Christen religiös treiben, haben sie also im Großen und Ganzen auch darüber lustig gemacht, wovon sie aber im mindesten Fall völlig überrascht waren, wovon sie teilweise begeistert waren, war die Sache, dass es keine Sklaven gegeben hat bei den Christen und dass es keine ausgesetzten Waisenkinder gegeben hat, dass Alte nicht verhungert sind und dass also auch gerade Waisenkinder nicht verhungert sind, sondern dass man diese Christen sich total umeinander gekümmert haben. Das erzähle ich Ihnen natürlich mit voller Absicht, okay? In der Zeit Jesu entstehen ganz viele Religionen. Vom Mithras-Kult, der mal am Anfang viel, viel größer und einflussreicher war als das Christentum, über ja 100.000 Splittergruppen, wo wir teilweise den Namen gerade einmal kennen oder irgendeine Beschreibung irgendeines Schriftstellers, die auch manchmal völlig unverständlich ist, zu ultra vielen verschiedenen Mysterienkulten. Die neue Religion dieses Jesu durchgesetzt hat es sich, weil Christen anders waren. Und durchsetzen wird es sich, solange Christen anders sind. Gemeint ist damit aber die Zuwendung zu dem leidenden Menschen. Vom der Karwoche herkommend vollkommen klar das Wissen, der leidende Mensch ist unsere Aufgabe. Gesegneten Abend uns allen.